ARD.
Na dann schießt doch das Intro einfach los.
Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen, meine Herren. Ihr dürft die Mikrofone gerne in die Hand nehmen. Wir hatten kleine technische Probleme. Es ging alles ein bisschen später los als eigentlich gedacht. Aber ich freue mich sehr, dass die beiden altbekannten Gesichter heute wieder da sind. Hertha-Legende und Aufstiegskapitän Axel Kruse von Hertha BSC und der ehemalige Manager vom 1. FC Union und Verteidiger Christian Beek. Und mein Name ist Jakob Rüger aus der RBB Sportredaktion. Ich vertrete Dirk Walsdorf, der sich auf dem Rückweg befindet aus Finnland, wo er am Wochenende Biathlon gemacht hat. Und ich glaube, er freut sich auf etwas warmere oder wärmere Temperaturen hier in Deutschland, was das angeht.
Vor allen Dingen, glaube ich, freut er sich. Ich meine, hier ist ja schon dunkel, aber ich habe gestern Biathlon geguckt. Und das, glaube ich, war um 13 Uhr, da war es da schon dunkel. Wir beschweren uns immer, hier ist immer eine Frage der Betrachtung.
Ja, genau. Das ist 3-4 Stunden Sonne. Mehr ist ja da nicht. Oder Licht, sozusagen.
Wollen wir, müssen wir über das reden, was am Wochenende passiert ist? Wir dürfen, glaube ich, ne? Ah, kommt, lasst uns mal loslegen. Dann kommt hier der altbekannte Jingle.
Nachspiel.
Beginnen wir mit dem Freitagsspiel, chronologisch. Der 1. FC Union zu Gast beim VfB Stuttgart am Freitagabend, 20.30 Uhr. Das Ganze ist nicht gut ausgegangen für die Köpenicker und klang im RBB24 Inforadio am Ende so.
Und jetzt Schäfer schon im Strafraum. Schäfer mit der Hereingabe, Kopfball und das Tor oder nicht Tor. 1:0 für Union Berlin.
Heute Made klärt, aber nicht weit genug. Jong noch einmal aufs Go und der kommt gefährlich. Kopfball, Tor! Tor für Union Berlin und es ist Rani Khedira. Mit dem 2:0.
Demirovic wird angespielt. Demirovic auf Woltemade. Woltemade vorbei. Andreno schießt ins Tor. Da ist sie. Die Antwort des VfB Stuttgart. Woltemade. Wieder Woltemade. Macht er das zweite.
Fällt mir gerade auch jegliche Erklärung.
Union Berlin verteidigt das schon sehr, sehr riskant. Und Fehler jetzt von Renault. Und Tor für den VfB. Attacant Karasor.
Hat einfach nicht sauber zu Ende verteidigt. Ein Stück weit zu naiv verteidigt. Hätten das Zentrum besser schließen müssen, so wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben, über weite Strecken. Und dann kriegen wir einfach 3 zu einfache Gegentore. Und dann verlierst du hier leider. Sehr unnötig.
Union-Kapitän Rani Khedira. Christian, lass es uns mal trennen. Was hast du nach der ersten Halbzeit gedacht beim Spiel Union gegen Stuttgart, als du es gesehen hast?
Dass wir ganz, ganz viel richtig gemacht haben in der ersten Halbzeit. Wir haben wirklich diese Defensive an den Tag gelegt, was es für einen Gegner immer unangenehm macht. Ja, gerade die Stuttgarter mussten, wollten und waren auch lange Zeit, glaube ich, zu Hause auch nicht siegreich. Die wollten jetzt mal wieder was liefern. Aber sie kamen nicht zum Zuge, weil wir so intensiv und aggressiv, vor allem im Zweikampfverhalten unterwegs waren, auch in den Abständen. Man konnte es wunderschön sehen, dass kaum Möglichkeiten für einen Gegner da waren, überhaupt aufs Tor zu schießen. Ja, nur 1-2 Chancen, wenn man sie so nennen kann. Und das war's dann. Ja, und dann machen wir eigentlich aus dem Nichts ein Tor. Was man auch dazu sagen muss, nach vorne haben wir nicht viel gestaltet. Also das ist ja schon unser Problem in der gesamten Saison. Aber in dem Fall hat es dann mal geklappt, dank Hilfe von Torhüter vom Stuttgart, von Nübel, der den Ball durch die Finger flutschen lässt, führen wir 1-0 und haben den Gegner eigentlich im Griff, würde ich es mal nennen. So wünschst du dir eigentlich ein Auswärtsspiel. Ja, bist aggressiv, bist im Spiel, lässt den Gegner quasi laufen, machen, tun. Der hat mehr Ballbesitz, mehr vom Spiel, aber kriegt es eigentlich in unsere Hälfte, an unser Tor nicht wirklich ran. Und wir haben es im Griff, auch mit den Umstellungen. Ja, Sko hat rechts gespielt, wir haben mit Querfeld in der Mitte gespielt. Kevin Vogt konnte nicht. Und das hat gut gepasst, das sah auch gut aus. Aber dann in der zweiten Halbzeit,
Du startest ja erst noch richtig gut mit dem 2:0. Das ist ja wie gemalt für ein Auswärtsspiel. Kurz nach der Pause durch Sko das 2:0 und dann verlierst du innerhalb von 18 Minuten dieses Spiel komplett.
Ja, weil dann auf einmal ein Fehler auftrat, den wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben quasi im zentralen Verbund vor der eigenen Abwehrlinie die Lücken zugelassen, Pässe zugelassen auf die Schnittstellen. Und dann muss man auch sagen, bei Walter Mader, der hat natürlich auch eine perfekte Technik. Das sieht man ihm erstmal gar nicht an. Aber der hat beide Tore wirklich herausragend gemacht. Ja, vor allem das zweite, ich glaube, das nimmt er mit dem linken Bein an und macht mit dem rechten Bein rein. Also da war mir wirklich nicht auf der Höhe. Und vielleicht kam dann zum Zuge, dass Vogt nicht mitspielen kann. Dass wir mit Schäfer dann im zentralen Mittelfeld doch mal anders gespielt haben als die ganzen Spieltage davor, sind dann wahrscheinlich nur Kleinigkeiten, die man dann in der richtigen Analyse, wenn du das Spiel komplett auseinander nimmst, ob denn jeder wirklich noch in seinem Raum stand, ob denn jeder auch den Passgeber in unsere Tiefe auch zugestellt hat, das wird das sicherlich dann ergeben, aber so kann ich mir das nur vorstellen, weil das war echt liederlich verteidigt. Das war nicht mehr viel dann von Konsequenz und sowas ist dann in der ersten Liga. Ja, ruckzuck sind das Gegentore. Ja. Und das Dritte, wir haben vorhin schon mal kurz diskutiert im Fahrstuhl. Also ich musste beim 2-2 auch anders spielen. Ja, also ich hatte da so, ich mag ja den Renault, das ist ja keine Frage. Der hatte überragende Jahre gespielt und wenig Fehler gemacht. Aber beim Torhüter ist das dann nun mal so, dass da einfach ein falscher Fehler darf, also ein richtig falscher Fehler, den darfst du da nicht machen. Da musst du konsequenter spielen. Ich weiß nicht, ob da ein Schuss zu viel Selbstvertrauen in der Situation vorhanden war, den da durch die Mitte noch aufzubauen, obwohl zwei Weiße eigentlich vor ihm stehen. Schade wirklich, also weil das hätte, so wie das Spiel gestartet ist, absolut nicht sein müssen. Du hast den Gegner ja im Grunde unter Kontrolle, machst dann aber zu einfache Sachen, vor allen Dingen in der Zentrale, falsch, sodass der Gegner wieder so ruckzuck ins Spiel kommt. Und wenn dann ein Tor fällt, ich meine, Stuttgart, wer das kennt, da ist ja dann noch gleich die Stimmung auf einem anderen Niveau.
Das, was du gerade zum dritten Tor gesagt hast, ich verstehe das nicht. Weil, also ich kenne Fußball, so wird auch ganz, ganz viel durch Momentum entschieden. So, und das Momentum lag jetzt in der Situation total beim VfB. Die haben nichts hingekriegt, liegen 2-0 zurück. Mit einmal steht 2-2. Also dann haben die eine ganz, ganz breite Brust. Und Union hat dann ja eher, du bist ein bisschen unsicher. Im Kopf rattert es ja, scheiße, jetzt verliere ich hier vielleicht noch und alle. Und in so einer Situation überhaupt hinten, also gar nicht mal den Fehler jetzt von Renault, ja, überhaupt hinten rum zu spielen. Selbst wenn der Pass übrigens ankommt, ist das trotzdem eine ganz fiese Situation, weil dahinter ist einer. Und nochmal, das Momentum war auf der Seite vom VfB. Man, dann schießt den Ball doch nach vorne, beziehungsweise schickt deine Leute vor, wie man das immer so schön macht. Komm, alle nach vorne. So, und dann schießt du den Ball erstmal raus, damit du das Momentum ein bisschen kaputt machst vom Gegner. Oft sagt man ja, also ich fand es immer gut, mich dann hinzulegen, mit dem Schiri zu diskutieren. Und
den Rhythmus des Spiels
zu nehmen. Den Rhythmus einfach zu stören des Gegners.
Diskussion, nein, was auch immer.
Ja, ganz das, genau, wie man auch so ein Momentum durchbrechen kann. Auf jeden Fall nicht so, weil wie gesagt, da ist eine gewisse Unsicherheit dann da. Und deswegen verstehe ich das nicht, dass man so eine Situation dann selber kreiert. Wie du es gesagt hast, die ersten beiden Gegentore, normal ist Union durch die Mitte eigentlich wirklich total dicht. Da wird richtig hingelangt, da stehen auch richtige Kerle. In dem Fall fand ich es auch, das hat der gut gemacht, der Stuttgarter. Aber ich fand es trotzdem, war ein bisschen offen.
Du siehst sonst diese Pässe gar nicht auf diese Position. Die finden da nicht statt. Die haben wir eigentlich nie, sondern es läuft immer über außen, wenn der Gegner gegen uns agiert, weil wir das eigentlich sehr gut zustellen. Aber da muss irgendwo, muss da Lücken oder irgendein Laufweg falsch gewesen sein, dass das so passiert ist. Aber dann hast du trotzdem noch links 3-2 hinten, aber es ist dann Jordan schießt gegen die Latte, dann hast du zum Schluss noch, das war ja nun wohl, also er pfeift natürlich nicht, guckt sich nichts an, aber es gab danach 5 gelbe Karten auf unserer Seite. Wenn das weitergegangen wäre, wären es wahrscheinlich 10 gewesen. Bo Svensson hat auch eine Riesenlaune nach dem Spiel. Also da scheint noch was quer zu legen. Ja,
es war also, ich war am Freitagabend bei den Eisbären. Übrigens bei den Eisbären sehr, sehr nett, war wunderbar. Endlich mal wieder auch ein Overtime gesehen, Penalty schießen.
Klatschpappe, ne? Das
ist schon da, ne? Nee, aber es war schön. Das war richtig schön. Aber das nur am Rande. Und dann habe ich mir das natürlich in der Zusammenfassung alles nochmal angeguckt, weil im Gegensatz zu dir bereite ich mich ja vor auf die Sendung.
Toll.
Und in der ersten, wirklich, in der Live-Geschwindigkeit, das waren 11 Meter. So, und dann habe ich die Wiederholung gesehen, das ist ein klarer Elfmeter. Natürlich fällt er zu spät ein bisschen, aber der trifft ihn noch ganz klar hinten am rechten Fuß. Unterm Fuß trifft er ihn. Er merkt das, er sieht, wie gesagt, vom Fallen her unglücklich aus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wieso kommt denn da aus Köln nichts? Irgendwie, da sage ich mal, guck's dir wenigstens an. Und dann kann ich immer noch entscheiden, okay, der fällt zu spät hin von mir aus. Aber dass der den klar trifft hinten, Das ist ja nun mal, das war ja, nun mal.
Wenn sich, also das ist so, wenn 5 gelbe Karten unterwegs sind, ne, dann die Jungs haben ja ein Gespür dafür. Ja, das macht ja niemand, wenn er weiß, okay, komm, ach, das bringt jetzt nichts. Ne? Weil es war, der hat es dann halt durchgeflunkert, wollte eine Schwalbe ziehen, was auch immer. Oder wollte einen Foul einfach ziehen aufgrund einer Schwalbe. Aber wenn da so viel Intensität drin ist, dann muss ich als Schiedsrichter ganz automatisch sagen, okay, ich will es mir anschauen. Ich möchte es sehen oder der VAR muss sich melden. Ich will mir das, weil, also, das nicht zu tun. Aber da sind wir wieder beim Thema, ne? Das ist dann eigentlich schon wieder fahrlässig. Aber ich will es jetzt nicht aufmachen, du musst es anders machen.
Ganz ehrlich, die gelben Karten finde ich völlig korrekt.
Weil, ja, das ist ja.
Das finde ich auch gut. Egal, ob das jetzt nur eine richtige Entscheidung oder eine falsche Entscheidung war, finde ich völlig richtig.
Es gibt ja Regeln, nicht zu diskutieren. Haben alle diskutiert, kriegst du gelb. Aber wenn so viele diskutieren,
ja, ja,
dann ist ja irgendwas.
Also, was du meinst. Also, ja, von daher, ich habe es auch nicht verstanden. Aber insgesamt, ich meine, wir diskutieren die ganze Zeit über das Problem Offense. Jetzt schießen die 2 Tore. Ich meine, war ein bisschen glücklich. Der Torwart da Flutschpfote. Beim zweiten irgendwie wusste auch nicht genau. War Khedira da eigentlich dran oder nicht?
Nee, war er nicht dran. Er läuft so durchs Go. Aber das war natürlich eine Riesenflanke. Ne? Da muss man ganz ehrlich sagen. Er war also zum Tor gespielt. Der hatte richtig Pfeffer drin, richtig Effet. War schwer zu halten für Dübel und ja.
Nein, aber dann hast du die Gelegenheit, da was zu holen. Übrigens, ja, unser genau. Hauptexperte Walsdorf hat ja letzte Woche gesagt, dass da ist was möglich. Und man hat gesehen, es war was möglich. Und ja, ist immer so,
wenn du, immer Ahnung, ne? Ist doch klar.
Wenn du 2-0 führst und dann am Ende so 3-2 verlierst, boah, das ist so schön ein paar vor der Gusch.
Union jetzt seit 7 Spielen sieglos. Letzter Sieg 20. Oktober gegen Kiel. Da standen sie noch auf einem Champions-League-Platz.
Mhm.
Jetzt echt abgerutscht.
Tolles Thema.
Ja, ich weiß. Aber wir müssen drüber reden.
Ja, gleich.
Und Svensson nach dem Spiel sehr einsilbig in allen Interviews, die ich gehört habe. Am liebsten hätte er gar nicht über dieses Spiel gesprochen. Hast du das Gefühl, da kippt so ein bisschen gerade die Stimmung bei Union?
Naja, habe auch Pressekonferenz mir angeschaut. Also da war ja inhaltlich jetzt nicht mehr viel zu holen für einen Journalisten, wenn Bo zu dem Spiel etwas gesagt hat. Aber ich glaube, er hat sich ein Stück weit selbst geschützt. Ja, ist aber auch nur eine Vermutung von mir, weil das wirklich inhaltlich auszudrücken, was er da gefühlt hat, ist vielleicht auch sprachlich dann bedingt, da nicht zu drüber zu sein. Ja, und hat es einfach weggelassen. Für mich wäre das nicht möglich. Also ich wäre komplett explodiert. Aber natürlich mit meiner deutschen Art, mit meinem Zuhause und wahrscheinlich auch mit Sarkasmus drin ohne Ende. Aber dass der sich da zusammengerissen hat, ich weiß nicht, was hat er denn im Bus gemacht, in der Kabine, auf dem Klo, ich weiß es nicht, aber er muss komplett ausgetickt sein.
Du machst doch immer Interviews auch nach dem Spiel und alles sowas. Wie der geguckt hat, also ich habe gedacht.
Bei der Sohn dachte ich ja,
so ungefähr, also ich interpretiere da mal rein, du Vollidiot, was fragst du mich jetzt hier? Du kriegst sowieso keine vernünftige. Also der hatte so eine Krawatte, das hat man gemerkt.
Und dann bei der Sohn noch, ja.
Ja, genau, aber einige lassen das ja dann so ein bisschen raus und gehen sehr kritisch auch mit ihrer Mannschaft um. Das hat
er gar nicht gesagt.
Hat er ja eben nicht zugelassen, sondern hat das eher in dem Moment runtergeschluckt. Ich gehe aber davon aus, intern wird der schon Klartext.
Das zahlt ja darauf ein, was Beke gerade gesagt hat. Das ist Selbstschutz. Das ist auch Selbstschutz, weil wenn du so nach dem Spiel, wenn du einen Puls hast von 150 und siehst die Situation, wie das gelaufen ist, dann ist das vielleicht ganz schlau, nichts zu sagen.
Ja, weil du hast ja, er wäre mit Sicherheit drüber gewesen und die Zeitungen wären heute voll gewesen, hundertprozentig. Er hätte jetzt wieder abgelenkt vom eigentlichen Thema, ja, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber das war schon bewundernswert, auch zur PK, da hat er auch nichts gesagt. Und dann Sebastian Hoeneß hat dann halt noch ausgeholt, ein bisschen was vom Spiel gesagt, PK 5 Minuten. 5-0-8 war die PK. Also das ist schon sehr selten. Und also der war natürlich angefressen, weil wenn er 2 Tore schießt und dann so 3-2 verlierst und eine Elfmeterszene noch hast, also dass der nicht jubelt. Und der ist ja ein Knochen, das weiß ja jeder, dass er da auch sehr, sehr ehrgeizig so ein Spiel gewinnen will.
2 Infos müssen wir euch hier mitgeben. Schiedsrichter der Partie war Tobias Welz und es hat eine sehr unschöne Szene gegeben im Gästeblock. Ja. Der Support wurde eingestellt kurz vor dem Ende. Ein Union-Fan musste reanimiert werden, ist wohl immer noch in einem kritischen Zustand, wie wir heute erfahren haben. Da wünschen wir natürlich auch von unserer Stelle aus an den Union-Fan gute Besserung. Selbstschutz hast du gerade eben angesprochen, Axel. Ne? Das gilt auch für deine Herthaner. Wir hören mal, wie der Samstag verlaufen ist. Zweite Liga, Hertha BSC zu Gast bei Greuther Fürth und das klang am Ende des Tages so.
Es kommt Maser für Hertha BSC, 30 Meter vor dem Tor, halblinke Position, zieht zur Mitte, Doppelpassversuch mit Schuler, Maser allein, Maser frei und Tor! Tor für Hertha BSC! Die Führung!
Nach dem 1:0 haben wir das Spiel eingestellt, haben, glaube ich, vorher 3-4 Mal schon Glück gehabt, dass es nicht ein Ausgleich oder sogar ein Rückstand schon kommt. Und ja, ich glaube, die Art und Weise, wie wir die beiden Tore kriegen, ist heute bezeichnend für unsere Art und Weise, wie wir dann auch in dem 16er dem Gegner eingeladen haben, Tore zu schießen. Immer einen Schritt zu spät, immer ein Gedanke zu lang.
Jetzt der Eckball von Green wieder auf den langen Pfosten. Kopfball Jung. Verlängert! Tor! Tor! Für Fürth! 1:1! 6 Fürther im Strafraum, die jetzt gleich von der Kante da einlaufen werden. Rogota mit der Flanke Richtung Elfmeterpunkt, aber Sefuik ist dazwischen für Hertha. Und dann nochmal Dietz, Futkoi, Drehschuss, Tor! Tor! Ihr hämmert ihn ein! Futkoi! Hertha pennt da in der Abwehr.
Eine Niederlage, die schmerzt, weil ich glaube, wir beginnen gut und fangen dann an, schlampig, ungenau, durch die Fehler, die wir dann machen, geben wir ihnen das Gefühl, ey, hier ist was drin. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dann auszugleichen, vielleicht sogar zu gewinnen. Und so war es dann auch.
Ja, Fabian Reese und Hertha-Trainer Christian Fjell, das waren die Stimmen von diesem Spiel. Und Axel, ich habe das Gefühl, wir sprechen jedes Wochenende irgendwie über die gleichen Probleme, oder?
Langsam reicht's. Wirklich langsam reicht's. Wir müssen ja anders anfangen. Pokal.
Gerne.
Das Pokalspiel. Gehst du auch in Führung? Elfmeter, klarer Elfmeter, wunderbar. Hast du in Köln schwieriges Spiel. So, dann kommt, über die Situation werden wir wahrscheinlich nachher nochmal reden, kommt Sefuik mit einer Kopfnuss, wo ich mich frage, hallo, geht's noch? So, dann kämpfst du aber, das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Also läuferisch versuchst du denn da was zu machen, stehst dann hinten mit einem 4-4-1, defensiv ganz ordentlich, lässt jetzt nicht so viel zu und dann kriegst du in der 120. Minute und das, also, das ist kein Scheiß, wäre mir nie passiert. Weißt du warum? Weil das kann man jemandem beibringen. So, also du musst dich ja auf dem Feld übrigens immer orientieren. Also Kopfbewegung, immer gucken, wo steht einer, damit du immer weißt, wer steht wo. Noch viel wichtiger hat mir mein Trainer, unser gemeinsamer Bekannter Pico Vogt, leider schon verstorben, immer gesagt, pass, sei wach, ein Stürmer im Strafraum sowieso. Also gucken, wo steht einer. Und da spritzt der bloß dazwischen und der Christensen haut den volle Kanne. Also tut mir leid, das ist amateurhaft. Das ist einfach viel, viel zu einfach. Dann verlierst du so ein Spiel. So, dann verstehe ich, 2-3 Tage später hast du das nächste Spiel, wo du vorher schon weißt, okay, körperlich bist du jetzt vielleicht nicht so gut drauf. Also da ist ganz, ganz wichtig, nicht zuzulassen, keine Fehler zu machen. Denn läuft das Spiel perfekt. Nach 5 Minuten, Maser 1:0, wunderbar. So. Und dann bin ich wachsam. Selbst wenn ich mich dann zurückziehe, gehe ich richtig hin, lasse nicht zu. Wenn ich aber gucke, bei Standardsituationen, da muss ich nicht fit sein. Oder weiß ich nicht, bei Standardsituationen brauche ich nicht jetzt irgendwie, da kann jetzt auch nicht die Ausrede gelten, ja, wir haben ja am Mittwoch gespielt, 120 Minuten. Nee, die Ecke zum 1:1, da waren vorher schon 2-3 Ecken, die waren genau so. Oh, und dann habe ich das selten gesehen, dass der Erste völlig frei, Bub kann köpfen. Der Zweite steht 4 Meter vorm Tor, köpft ins Tor. Wo ist eigentlich unser bester Kopfballspieler, Toni Leistner? Nirgendwo, weder bei dem noch bei dem, wo ich sage, also ordne doch mal zu. So, beim zweiten Tor kommt dann auch wieder eine Standardsituation, wird nicht, wie ich gesagt habe, wach sein, vernünftig hingehen, den Ball zu klären. So. Dann kriegt der Ball hinten bei Marton Dada, der Gegenspieler, kriegt einfach so den Ball. Marton Dada hebt den Arm. So, tut mir leid. Und da werde ich dann stinkig, weil das sind Sachen, das hat was mit Willen zu tun. Wirklich verteidigen zu wollen. Bis zur letzten Konsequenz wach sein, bis der Ball geklärt ist. Dafür muss ich jetzt nicht irgendwie eine besondere Qualität haben. Und ganz ehrlich, das kotzt mich dann an. Weil das kotzt mich an. Weil wenn ich sehe, haben wir ja schon die ganzen Wochen hier gesprochen, wie die Liga, was das für eine Liga ist, nämlich qualitativ sehr, sehr dünne. Und dann verschenkst du von Woche zu Woche so die Punkte, das kann ich dann ganz beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Ich habe das Spiel mit meiner Frau geguckt, das Spiel gegen Köln. Da hat sie gesagt nach dem Ausgleichstreffer der Kölner, das ist fehlende Professionalität bei Hertha BSC. Finde ich, kann man auch sagen, zu dem Spiel gegen Fürth, auch da hast du ja wieder mal eine Führung verspielt. Und wir sind auch bei dem, was ihr ja gerade eben schon beim 1. FC Union angesprochen habt, ne? Mit einer Führung dann eben die Kontrolle über ein Spiel übernehmen, den Rhythmus zu durchbrechen, auch in schwierigen Situationen, Ausgleichstreffer Fürth oder sowas. Auch das habe ich bei der Hertha nicht gesehen.
Seriös zu verteidigen, ja, heißt das. Es gab eine Situation, auch glaube ich in der ersten Halbzeit, da waren vier von uns und einer von Fürth. Und die haben alle hingeguckt, da ist keiner richtig hingegangen. Und der kam dann noch zum Abschluss am Ende, wo ich denke, deine Frau hat übrigens Ahnung. Es ist einfach seriös zu verteidigen. Normalerweise sagt man ja, es ist ja viel schwerer, kreativ zu sein, also zu agieren. Das ist ja viel, viel schwerer, dafür brauchst du eine besondere Qualität. Das andere nur verteidigen, da ist ganz, ganz viel Einstellung dabei. Und wie gesagt, Professionalität, wo ich einfach sage, ich schalte erst ab, wenn der Ball aus der Gefahrenzone raus ist. Und wenn du so leicht Tore abschenkst, das ist einfach zu wenig. So. Und ja, wir müssen ja auswärts 3 Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. So. Ich habe übrigens eine ganz geile Statistik für euch. Wenn ich dich frage, wie wichtig ist Zweikampfquote? Gewonnene Zwei, wie wichtig ist das im Fußball?
Sehr wichtig natürlich.
Ja, was schätze, wo wir da stehen?
Na, wenn du jetzt so um die Ecke kommst, würde ich mal sagen, irgendwo im unteren Tabellenkeller.
Letzter. So, Kopfballduelle, wo stehen wir da? Gewonnene Kopfballduelle, wo stehen wir da?
Ich bin gespannt, ja, Jakob.
Auch wahrscheinlich unten.
Nee, ja, Drittletzter. Ja, so. Und tut mir leid. Das ist einfach. Und ich erwarte auch viel mehr. So, wo ist eigentlich Benny Weber? Als Sport, ich erwarte, Dieter Hoeneß hätte uns so zur Sau gemacht, wo ich einfach. Weil nochmal, du kannst vorne den Ball verstolpern. So, weil ich gerade gesagt habe, wenn es um Qualität geht. Aber solche Sachen, ja, da muss ich auch mal irgendwie von außen, ich meine, Christian Fjell, muss man auch sagen, als Trainer musst du immer gucken, dass du die Mannschaft nicht verlierst. Ja, da muss man einen Impuls von außen kommen, und zwar Druck, wo mal einer sagt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, um einfach mal auch ein bisschen wach zu rütteln. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, was wir da insgesamt abliefern, weil, nochmal, die Chance.
Mehr geht ja nicht.
Das
ist, du schaffst es die ganze Zeit nicht wirklich Zweitliga-Fußball zu spielen. Du schaffst es nicht. Es fehlt dir für Zweitliga-Fußball die Konsequenz. Und das haben wir jetzt, 15. Spieltag, ja, und wir haben schon wieder das Thema. Das 5 Spiele nicht gewonnen, führst du 1-0, hast zwar 120 in den Knochen, aber dann spielst du, wie Axel es gerade sagte, anderen Fußball.
Du
Spiel gewinnst.
Nur du hast jetzt einen neuen Trainer. Ist es dann geht es dann am Ende des Tages um die Spieler, dass man sagt, falschen Spieler?
Das ist eine Sache. Dann müsstest du mal gucken, wo die Spieler vorher waren und was sie da abgeliefert haben. Und dann kannst du sicher sein, dass sie da anders abgeliefert haben. Das ist eine Frage, wie ich mich auf diese Sache fokussiere. Aber es wird nicht gemacht. Es wird nicht 90 Minuten lang Zweitliga-Fußball gearbeitet, gelebt. In jeder Szene. Nach vorne ist das ja überragend. Also da gibt es ja nichts. Ja, alle, die da vorne, Maza, Gerhard, Niederlechner, das ist ja überragende Qualität, die du da siehst. Ja, so, das 1-0 war zwar einmal kurz Ping-Pong mit Fürth, aber es war bupp, 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 Tor. Das macht da überragend. Aber nach hinten, aber Fußball ist halt auch, Meisterschaften gewinnst du hinten und nicht irgendwo im Sturm permanent. Aber das haben wir ja 15 Spieltage, reden wir darüber. Also ich würde auch verrückt werden. Ich verstehe es auch überhaupt nicht.
Ich finde, du musst den Druck erhöhen.
Gegen Fürth, die
öffentlich den Druck erhöhen.
Fürth hat schon ewig nichts gewonnen zu Hause, steht auch massiv unter Druck, hat den dritten Trainer in dieser Saison. Da läuft nichts zusammen und gegen die verlierst du.
Ja, genauso. Aber deswegen sage ich ja nochmal,
also,
beim Fußball ist das immer so. Weil ohne Druck läuft das nicht. Das und man scheint ja zufrieden zu sein. Ich höre jedenfalls nichts. So.
Und ja, und du darfst als Trainer dich dann auch irgendwann nicht, aus meiner Sicht, nicht mehr hinstellen und sagen, also warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Ja.
Das ist, da wird es auch für einen Trainer, ich finde ja die Ehrlichkeit und Offenheit finde ich ja gut, die Transparenz, aber es ist trotzdem Leistungssport und ich muss Leistung bieten und kann ohne Lösung eigentlich nicht agieren. Das geht nicht.
Ich muss
wissen, wo die Probleme herkommen. Das wäre auch schon ganz gut. Ich glaube, wir sehen das von außen recht ordentlich, wo es hakt, und das muss man halt auch mal öffentlich mitteilen, dass die Mannschaft nicht abschließend wach ist.
Aber wer es ja öffentlich macht, ist ja Rehse. Mhm, muss ja man sagen. Ich sehe dem schon im Gesicht an, der hat schon Blut in den Augen. Das sehe ich ja schon. So, und der wenigstens, ja, okay.
Lass mich ganz kurz mit dem Zitat, das habe ich mir nämlich extra raufgeschrieben. Wir brauchen Gier statt Trott. Man hat gesehen, uns hat das Quäntchen Wille gefehlt. Wenn man die Sache im Kopf nicht annimmt, ist es schwer, hat Rehse nach dem Spiel gesagt.
Und der eigene Spieler, es hat uns ein Quäntchen Wille da kriege ich so eine Krawatte.
Leuchten alle Alarmglocken, oder?
Ja, ganz genau. So, und deswegen sage ich, ich finde das gut, weil der, für mich ist das ein Top-Leistungssportler. Was ich mitkriege, der Junge, der trainiert hart. Der ist auch nebenbei, versucht der vor dem Training, nach dem Training, hart zu arbeiten. Und der hat den Leistungssportgedanken hier.
Genau.
So, und bei dem merkt man, bei jeder Niederlage merkt man, dass der gleich platzt. So, jetzt kann man sagen, der ist überehrgeizig. Nein, das ist ein Leistungssportler.
Richtig.
So, und der sagt wenigstens mal was. Aber das reicht nicht. Ich finde, da muss eben...
Vor allem, der sagt ja etwas, was von einem Trainer kommen muss. Und der Trainer stellt sich danach hin, also die Frage, ich kann ihn hier nicht beantworten, ich weiß es nicht. Aber ist ja relativ einfach. Es ist zu wenig Gier und nur Trott. Also das ist ja super formuliert. Es ist zu wenig von der Einstellung her.
Ich glaube, der Rese sieht das. Der sieht, was für eine Möglichkeiten du hast und was am Ende dabei rauskommt.
6 Punkte bis oben, ja. Du hättest Tabellenführer sein können, wenn du konsequenter die Spiele zu Ende gespielt hättest. Und das ist natürlich das, wenn jemand Ehrgeiz hat, erste Liga will, das ist natürlich ein Drama im Grunde. Ja. Es ist nichts verloren, keine Frage, aber...
Du, wenn du als Hertha BSC der Letzte in der Zweikampfbilanz bist, ja, dann muss ich vielleicht mal eine Frage stellen, was stimmt denn hier nicht?
Eine Woche zum Vergessen für Hertha BSC. Erst die 1-2 Niederlage nach Verlängerung in Köln und das Pokal aus im Achtelfinale und dann am Samstag die 1-2 Niederlage in Fürth. Hertha jetzt 1 Sieg aus den letzten 5 Spielen. Springen wir nach Köpenick und machen mit dem hier weiter.
Das Thema in Köpenick.
Ich will nicht sagen, dass der Druck steigt, doch es zieht an, würde ich meinen. Ja, jetzt haben wir Heimspiel gegen Bochum. Wir brauchen, ich will es jetzt nicht nennen, um Ruhe reinzukriegen, ein Dreier. Aber wenn du 7 Spiele nicht gewonnen hast und du hattest vorhin gesagt, 22. Oktober, das letzte Mal gewonnen in Kiel, Champions League Platz dort gehabt, jetzt 7 Spiele kein Sieg eingefahren, im Pokal in Bielefeld ausgeschieden. Ich glaube, wir haben auch nur 4 Tore geschossen in 7 Spielen. Das ist natürlich von der Entwicklung her mal gar nicht, was sich alle vorgestellt haben, gerade nach dem guten Saisonstart. Und wir kommen gerade, vor allen Dingen offensiv war es jetzt zwar besser gegen Stuttgart, aber wir kommen so gar nicht vorwärts in unserer Art, in unserer vor allen Dingen Art, nach vorne Fußball zu spielen. Du hast zwar gegen Stuttgart 2 Tore geschossen, aber dass du jetzt was anderes lieferst, gerade in der Spielbeherrschung, im Spielansatz übernehmen oder ein bisschen Spielstrategie übernehmen, das machen wir gar nicht. Wir sind eigentlich darauf aus, die Defensive komplett dicht zu halten und nichts zuzulassen, was uns wirklich richtig, richtig gut gelingt. Jetzt mal das Spiel gegen Stuttgart ausgeklammert. Aber eine Aktivität, eine spielbestimmende Aktivität, da haben wir echt Schwächen. Wirklich Schwächen und es hat sich nichts entwickelt. Das sprechen wir ja schon seit 8 Wochen quasi. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob man das mit entsprechenden Transfers dann so gravierend auch ändert, aber wahrscheinlich wieder doch, weil andere Qualität ist, anderes Spiel, andere Spielfortsetzung vorne, wenn du da jemanden kriegen kannst, der wirklich eine andere Spielqualität hat, einfach die Bälle länger hält, intelligenter ablegen kann, intelligenter die Schnittstellen sieht, auch intelligenter läuft, intelligenter den Gegner auch beim Anlaufen auch anfährt, also daher... Ich glaube, ich muss da personell dringend was gemacht werden in der Winterpause. Weil das darf nicht so bleiben. Wir können ja froh sein, dass die hinter uns nicht so viel gesammelt haben. Ja, dass du halt wirklich ein paar schlechtere Mannschaften dabei hast.
Du hast ja jetzt wieder übrigens gesehen, die Tore geschossen hat Rani Khedira oder...
Wir haben vorne wieder nicht...
Und Danilo Duki. Genau. So, und vorne, wie gesagt, Jordan wieder Latte. Das reicht halt nicht. Latte zählt halt nicht. Ich kann es auch 10 Meter was vorstellen.
Es ist kein Tor. Fertig.
Und deswegen, du brauchst einen, weil du sagst, Schnittstellen da, ist ja richtig. Aber du brauchst einfach einen, der die Dinger reinmacht mal. Auch. Und wenn du dann jetzt so Schwierigkeiten kriegst, wie in Stuttgart mit 3 Gegentoren, na, dann wird es nämlich vogelwild. Und ich sag dir eins, jetzt sagen alle gegen Bochum, musst du da einen Dreier machen. Sei froh, wenn du dann unentschieden oder wenn du nicht verlierst. Wollen wir also, so sagen. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, dass ich jetzt sage, ach, jetzt spiele ich gegen Bochum.
Und schieß mal 4 Tore.
Ja, ganz genau so ist es. Also da musst du auch erstmal gucken, dass du da zu Null spielst und dass die mit einem Dreier, dann rücken die wieder vor. So, noch sind es, glaube ich, zum Relegationsplatz 6 Punkte. Nur, das geht mal ganz schnell. Also wie gesagt, nicht verlieren wäre mal wichtig. Also der Dreier wäre natürlich eine Befreiung, eine gewisse Befreiung. Aber man weiß ja immer, wie das ist. Irgendeiner da unten war eigentlich jedes Jahr so, der kommt irgendwie,
der
kommt
dann noch raus. Explodiert der auf einmal.
Mainz war das immer so, Bochum ein Jahr. So die kommen dann damit einmal hinten raus. Und deswegen sollst du da nicht so sicher sein, dass das so locker flockig weitergeht.
Zumal du ja auch die Saison auch mit einem anderen Ziel mit Sicherheit intern ausgegeben hast, was mit Sicherheit europäisch war, ist ja logisch. Ja, weil man da die ganzen Mitgliederversammlungen und Aussagen dann auch hört, ja, da soll mehr kommen, da soll mehr drinstecken. Denn ist das jetzt schon ein gefährliches Spiel, weil Axel, du hast natürlich total recht. Es ist ja nicht damit getan, dass du auf einmal bloß, weil du einen Spieler holst oder weil du jetzt in Bochum spielst, nach vorne alles in Grund und Boden spielen könntest oder eine andere Herangehensweise hast im Offensivspiel, sondern es bedarf ja auch wieder einer Entwicklung. Und diese Entwicklungszeit ist ja jetzt schon mal weg, dass du quasi so eine Ziele wie Europa schon wieder um ein Jahr schieben musst, eigentlich als Unternehmung Union Berlin, weil du dies ja es nicht hinbekommen hast. Und das ist natürlich insgesamt nicht gut. Ja, hast zwar noch ausreichend Spieltage, 19 an der Zahl, aber wenn sich da nicht gravierend im Winter was ändert vom Personal, glaube ich, ich sehe das nicht. Ne? Also das wird eine Saison, die wird dann auf Platz 12, 13 wahrscheinlich enden.
Horst Held ist gefordert in der Winterpause, was das angeht. Blicken wir nach Charlottenburg. Axel, ich bin sehr gespannt, was du für die folgende Rubrik hast.
Das Thema in Charlottenburg.
Ich weiß nicht, ob ich bei dem Thema auf der richtigen Spur bin. Wir hatten ja Köln, rote Karte, Serfuik. Also bloß mal eins, ich bin nur der König der roten Karten. Also habe des Öfteren die Nerven verloren. Dann alles, also hat gar nichts mit dem Jungen zu tun an sich. Ich habe mir nur die Frage gestellt, also der hat jetzt keinen umgegrätscht oder irgendwie sowas, sondern ich meine, eine Kopfnuss-Tätigkeit ist schon, also schon ein bisschen mehr. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann es eigentlich sein, dass der drei Tage später wieder in der Startelf steht? So, und deshalb, und ich habe dann die ganze Zeit auch mit Freunden diskutiert und habe mir überlegt, was ist das eigentlich für ein Zeichen? So, wenn du jetzt auch innerhalb einer Mannschaft, aber auch innerhalb eines Vereins, also, und wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich da vielleicht zu kritisch bin oder irgendwie sowas, aber ich denke einfach, wenn du so die Nerven verlierst, also ich kann mich erinnern, ich habe mal bei Hansa eine rote Karte gekriegt, da war dann erstmal zwei Wochen zweite Mannschaft angesagt und was mir richtig übrigens wehgetan hat, wenn du in der zweiten Mannschaft trainieren musst. Also du musst eine gewisse Erziehung, finde ich, hat auch was mit Erziehung zu tun. Und zum Zweiten, was ist denn eigentlich, was soll ich denn als U19, U18, U17, was ich was denken, wenn bei den Profis einer eine Kopfnuss verteilt und der spielt drei Tage später wieder? Ich wollte eigentlich euch fragen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu. Ganz letzter Satz, wenn es um Werte geht, weißt du, da immer, wenn es mir gerade zu Pass kommt, dann zu sagen, die Werte hochhalten, aber dann, wenn es schwer wird, die Werte vielleicht dann. Weiß ich nicht. Also
es gibt ja da die zwei Wege. Ne? Man will dann trotz dieser Aktion dann die Mannschaft die eigene nicht schwächen. Ja, dass man sagt, wenn ich dem jetzt auch noch einen aufbrumme, spreche ich nochmal meine Mannschaft im nächsten Spiel. Ich will eigentlich immer die Besten spielen lassen. Aber in dem Thema ist es ein bisschen was anderes, weil es war eine Tätigkeit, die völlig unnötig ist. Ja, und die, wo ein riesengroßer Vorbildcharakter, gerade für unsere Gesellschaft, war so viel Tumult, wir haben so viel Unruhe auf den Bolzplätzen, bei den Amateuren, bei den Freizeitkickern, was da ein Schiedsrichter angegriffen wird, etc. Und da hast du völlig recht, 17, 18, 19-Jährige, 16-Jährige, was ist denn mit denen, wenn die dann eine Kopfnuss verpassen? Am Donnerstag im Abschlusstraining, dürfen die dann auch Samstag wieder mitspielen? Oder die dürfen das nicht, das darf nicht stattfinden. Der hätte eigentlich nicht spielen dürfen.
Aber das, du musst,
ich habe ja versucht, mich da selber zu... in der heutigen Zeit musst du, ist meine feste Überzeugung, musst du ein Zeichen setzen, weil das ist Tätigkeit, das geht nicht. Wir haben zu viele Themen, gesellschaftsmäßig und gerade im Fußball. Also was da alles, musst du den weglassen, musst einen anderen spielen lassen. Geht nicht anders.
Das Ding ist ja, worauf ich hinaus will, ist klar, man braucht den Spieler.
Alles gut.
Ich verstehe das ja auch. Nur nochmal, wenn ich ganz viel von Werten quatsche immer, so, und immer dann, wenn es mir aber nicht gerade so zu Pass kommt, okay, dann lasse ich die mal hinten runterfallen, weil Werte durchzusetzen, wenn es...
kann jeder.
Das ist was für Idioten.
Aber wenn es hart ist, wenn du wirklich einen Weg gehen musst und der wirklich nicht leicht ist, wo 70% sagen, boah, aber du ziehst ihn durch, weil es dein Wert ist, dann ist es erst ein Wert. Haben sie nicht gemacht. Hast völlig recht.
Ja, und deswegen, wie siehst du das? Also ich habe jetzt wieder nochmal,
es tut weh wie Sau, es geht aber nicht anders. Du musst, das Geschäft muss liegen bleiben, der darf nicht spielen.
Was sagst du?
Schwierige Entscheidung. Der Trainer hat sich, ich war auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fürth, der Trainer hat sich ganz klar vor seinen Spieler gestellt und hat ja auch da gesagt, er wird spielen. Ich sehe es allerdings ähnlich wie du und ich glaube, wir sind da auch ein Stück weit bei dem Thema, wie konsequent ist Christian Fjell auch dann in seinen Entscheidungen. Also jetzt auch abgesehen von Sefuig, weil du vorhin auch angesprochen hast, dass dir eben dann auch mal eine klare, harte Entscheidung des Trainers ein Stück weit fehlt. Ohne dass ich eure Diskussion jetzt hier
aber ich finde, dass das nicht sich vor dem Spieler stellen ist.
Okay.
Weil du kannst trotzdem vor diesem Spieler genau stehen, aber er hat einen Fehler gemacht und der Fehler kostet. Oder hat eine gewisse Konsequenz, so nenne ich es mal. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht vor diesem Spieler stelle, überhaupt nicht, sondern eher im Gegenteil. Ich habe hier eine erzieherische Maßnahme, hier wurde eine rote Linie überschritten, dafür gibt es eine Konsequenz, dann ist das Thema übrigens auch abgehakt und wir können dann wieder weitermachen. Ja, wir sind ja hier keine Elefanten, sondern dann ist fertig. Das hätte ich gemacht. Das hat mit hinter meinem oder vor meinem Spieler gar nichts zu tun.
Finde ich übrigens auch, weil das ist eine ganz wichtige Sache. Wie geht es um Fußball? Mhm. So, es ist eine ganz wichtige Sache, dass du dich vor deinen Spieler stellst. Das hat auch nichts damit zu tun, den Spieler jetzt menschlich irgendwie.
Gar nicht.
Es geht nur darum, die Situation, die Tätigkeit, wenn der jetzt einen umgeschrubbt hätte, hätte man gesagt, der war ein bisschen
zu spät
drüber.
Oder was.
Aber in dem Fall verteilt der eine Kopfnuss da tätlich. Wie gesagt, hat ja jeder Spieler, der bei Hertha BSC Fußball spielt, hat das gesehen. Jeder, vom 5-Jährigen bis zum 50-Jährigen. Und das meine ich dann irgendwie. Die Konsequenz ist dann zu sagen, okay, der zahlt, keine Ahnung, 10.000 Euro Geldstrafe.
Ja, das wird ja noch besser. Der Trainer sagt, ich stelle mich vor meinem Spieler. Ja, was heißt das für alle anderen, dass ich immer meinen Spieler, meinen Trainer vor mich stellen muss, wenn ich einem anderen eine Tätigkeit verpasse? Das wäre ja dann die Generalaussage. Nein, das darfst du nicht machen. Punkt. Darfst du nicht.
Klare Aussage. 3 Spiele Sperre im DFB-Pokal für Sie. Fulk.
Ja, der spielt nächsten 3 Male, 3 Jahre nicht.
Ja, okay. Übrigens, die Konsequenz ist ja auch noch eins. Ich meine, du scheidest da aus.
Der hat mal richtig Schaden nur angerichtet am Ende des Tages wegen der Dummheit. Das muss man auch ganz klar sagen.
Absolut. Und ich glaube, wenn du im Pokal vielleicht drin bleibst, dann hast du auch eine gewisse Euphorie. Dann geht das Spiel eventuell in Fürth auch anders aus.
Vielleicht auch nur 90 Minuten spielst du nur in Köln und nicht 120. Dann spielst du in Fürth, weil das für Auslösungen sind, die passieren können durch diese Situation. Das ist schon krass.
Deswegen sage ich ja, du sollst den Jungen nicht an die Wand nageln, sondern jeder muss sehen, was sowas, dass das Konsequenzen hat, dass das nicht einfach mit Geld einfach so lala kommt, spielt er trotzdem wieder weiter. Also ist meine
Guck mal, Ansicht. Wie war denn unsere Zeit früher? Wenn du richtig Mist gemacht hast und davon haben wir genug gemacht. Also wenn wir was konnten, konnten wir das richtig gut. Ja. So. Und dann gab es halt eine Konsequenz vom Cheftrainer, den du damals hattest, egal wie er hieß, und die hast du dann ertragen, ob die zweite Mannschaft war, 6 Wochen oder was auch immer, oder nicht dabei oder Prämienkürzung. Da war ja alles bei, da wurde ja das ganze Klavier hoch und runter gespielt. Das hast du ertragen. Aber der Trainer, also meine Trainer haben mich nie fallen lassen. Auch mit so einer Konsequenz. Niemals. Nie. Weil das wäre auch pädagogisch falsch. Und daher so eine Aussage wäre immer ein bisschen komisch, weil wir brauchen ja, was ja uns allen so ein bisschen in der heutigen Zeit fehlt, diese Präzision in der Vorgabe, diese Gradlinigkeit und trotzdem zu verstehen, nee, wir sind trotzdem hier. Aber wir haben Regeln, in denen wir uns bewegen müssen. Verlässt du die, ist halt mal eine Konsequenz fällig. Ist auch nicht schlimm, weil wir sind ja so. Und das musst du halt anders vermitteln aus meiner Sicht. Ist total schwer, weiß ich, gerade heutzutage, aber muss gemacht werden.
Aber spannendes Diskussionsthema, keine Frage. Lasst uns die letzten beiden Kategorien noch schnell abarbeiten. Wir hängen ein bisschen in der Zeit an diesem Montagnachmittag. Deswegen kommt hier die nächste Kategorie.
Unioner der Woche.
Ach, lass mich in Ruhe mit dem Schein. Nein, ich hab nichts. Also, nee, was fällt mir da ein? Horst Held hatte Geburtstag, aber das interessiert auch viele, logischerweise. Ja, Horst, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob es heute war oder in den letzten Tagen. Nachträglich alles, alles Gute. Vor allem Gesundheit und Schaffenskraft und einen kühlen Kopf bei all deinen Entscheidungen. Hab Dirk Zingler im Fernsehen gesehen, hier bei am Tag hier, RBB, der Tag, ja. Wir haben Oliver Runert jetzt beim BSW dabei als Spitzenkandidat. Also der Unioner der Woche wäre für mich, lass uns doch mal wieder mehr über unseren eigenen Fußball sprechen in den ganzen, also wieder zurück zum Ursprung wäre eigentlich der Unioner der Woche. Lass uns einfach nur wieder Fußball arbeiten. Ja, hatte ich mir allerdings, siehst du, jetzt fällt es mir alles ein, dass da für mich ein bisschen viel drum und dran gerade ist, ob das mit der Stadionaktie ist, ob das hier Oliver Runert ist, ob es der Präsident mit einem Video ist, ob es denn bei der Tag ist. Wir haben da ein paar Sachen, die sind echt ein bisschen viel. Lass uns wieder.
Ich
Was passendes für dich zu der Weihnachtszeit? Es ist im Moment ein bisschen zu viel Lametta.
Ja, ja, ein bisschen viel Lametta. Das stimmt. So, also da wäre mir, das wär mir ein bisschen lieber. Ich, ja.
Formulieren. Dann ist als nächstes jetzt Axel dran mit dieser Kategorie.
Herr Tana der Woche.
Na, das ist ja klar, weil du immer sagst, Geburtstag ist nicht so wichtig. Doch, heute Ete Bär, 76 Jahre alt geworden. Lieber Ete, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 76. Ich sehe immer deine tollen Bilder, wenn du auf Fahrradtouren immer bist, bei WhatsApp. Sehr, sehr geil. Du scheinst richtig fit zu sein. Ich hoffe, du kannst noch 20, von mir aus 25 Jahre Radfahren. Also Ete Bär, Herr Tana der Woche. Klar, eine der größten Legenden, wenn nicht die größte Legende von Hertha BSC. Und von daher... Gesundheit, Ether, alles Gute.
Sehr gut gewählt. Ich hätte ansonsten dir zumindest helfen können beim Hertha der Woche, hätte gesagt, die Hertha-Fans, 2000 Kilometer.
Ich will keine Hilfe. Ich mag keine Hilfe. Ich will das alleine schaffen. Also.
Aber ich, Beke, aber konnte ich heute nicht helfen.
Aber
zum Unioner der Woche. Ich war genauso ratlos in der Vorbereitung wie du.
Ja, da gab es ja nicht viel. Aber 2000 Kilometer unterwegs zu sein, zwei Auswärtsspiele, Köln-Fürth, ist schon ein Brett.
Absolut, absolut. Lasst uns noch einmal zum Schluss in aller Ruhe nach vorne gucken mit der Kategorie.
Vorspiel.
Beginnen wir mal mit Hertha. Freitag 18.30 Uhr, Berliner Olympiastadion, Preußen-Münster ist zu Gast. Das vorletzte Spiel des Jahres für die Hertaner. Danach geht es noch auswärts nach Hannover. Was erwartest du, Axel, vom Spiel gegen Münster?
Also machen wir uns nichts vor. Also wenn du hast jetzt noch zwei Spiele. Wenn du aus diesen zwei Spielen nicht mindestens vier Punkte holst, heißt ein Dreier gegen Münster, vielleicht ein Punkt in Hannover, dann kommst du wenigstens noch auf 25 Punkte. Heißt übrigens, dass du in der Rückrunde ja eigentlich 35 holen musst. Also wenn dieses Jahr scheint es so zu sein, dass du keine 60 Punkte brauchst, sondern eher sowas wie 58, 59, ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Wie gesagt, dann brauchst du in der Rückrunde 33, 34, 35 Punkte. Das heißt, es ist überhaupt keine Frage und wirklich, liebe Münsteraner, ist nichts gegen euch, aber Vorletzter, also wir haben zu Hause sowieso schon so viele Punkte liegen, aber wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir es am Ende auch nicht verdient. So, und es wäre vielleicht mal ganz schön, eine Konsequenz nach hinten zu haben und nach vorne. So, wie gesagt, nochmal, mein Lieblingsresultat ist 1-0. Es reicht. Auch gegen Preußen-Münster reicht ein 1-0. So, nach hinten seriös verteidigen, nach vorne haben wir immer unsere Möglichkeiten, dann können wir einen machen. Aber das Spiel musst du definitiv gewinnen, weil sonst... Wenn du jetzt vielleicht noch irgendwie zwei Punkte holst oder so, dann bist du bei 23. Also ich glaube nicht, dass du in der Rückrunde irgendwie 40 Punkte holst oder irgendwie sowas oder 38. So,
nein.
Das ist dann schwierig.
Nein.
So, und da gibt es keine zwei Meinungen. Also,
ja, eigentlich müssen sechs
nicht. Naja, ich sag mal so, in Hannover schwierig. Wenn sechs sind, dann ist alles wunderbar. Aber vier sollten schon sein.
Auf jeden Fall.
Klare Worte von dir, Axel. Der erste FC Union, Christian, Samstag 15.30 Uhr, Heimspiel gegen Bochum und dann das letzte Spiel des Jahres auswärts in Bremen. Jetzt haben wir über Bochum schon vorhin ein bisschen gesprochen. Trotzdem nochmal die klare Frage an dich. Ein Spiel, was du eigentlich unbedingt gewinnen musst. Also du willst ja nicht das erste Team sein, das Bochum sozusagen den ersten Saisonsieg schenkt.
Warte mal, ich hole mal kurz was von hinten bei dir noch vor. Letztes Jahr, nach 30 Minuten, so. Hast du es da? Ist es wieder da? Hast du es?
Wir verlieren jetzt mal nicht die Nerven. Wir bleiben mal ganz entspannt. Ja. Und das ist eigentlich das Wichtige, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, das Spiel mit deinen Möglichkeiten sauber runterzuspielen und nach vorne, wenn du dann was bekommst, was du bekommen wirst, ein Tor zu machen. 1-0 reicht völlig aus, völlig egal, aber dass du diese vielleicht Selbstverständlichkeit in deinem Spiel wieder zurückbekommst. Und das wird schon mal damit losgehen, dass hoffentlich Vogt dann wieder spielt, weil es eine andere Spielart ist, die wir, Querfeld hat ein ordentliches Spiel gemacht, keine Frage, aber ein junger Mann, 20 Jahre alt. Das ist von der Ausstrahlung logischerweise dann auch anders. Da hoffen wir mal, dass das wieder funktioniert und dann halt die Nerven behalten und den Gegner so bearbeiten, dass wir vorne was kreieren und da mal ein bisschen Zündung reinkommt und wir ein paar Kisten machen können. Es regnet natürlich nicht aus der Decke, es fällt nicht einfach so dir auf die Füße und funktioniert, denn es ist für uns auch quälend, weil wir jetzt halt nicht die Überqualität haben. Auf der anderen Seite spielen wir gegen Bochum, die haben echt eine bescheidene Saison mit zwei Punkten, das ist mal nix. Der Gegner wird hinten drin stehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dieter sagt, komm, Attacke und alle rennen nach vorne und wir schauen mal, was passiert, sondern da wird schon harter Defensiv-Fußball zu sehen sein. Haben aber auch gute, flinke Spieler vorne, muss man natürlich wach bleiben. Aber es ist ein Dreier, sollte her, und von müssen will ich nicht reden, weil wir noch gut platziert sind. Aber es würde der ganzen Sache sehr, sehr gut tun.
Aber ihr seid euch einig, Hertha 1-0, Union 1-0, dann nächste Woche Montag, wenn Dirk Walstorff hier wieder sitzt, wäre die Laute ein bisschen besser, glaube ich.
Ja, erstens das, aber ich habe das ja eben gerade gesagt. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, wo wir gesagt haben, das muss jetzt was sein. Da muss ja mit einmal wieder, nach einer halben Stunde, glaube ich, stand es 3-0 für Bochum. Also das ist schon...
Das ist nicht leicht gespielt, keine Frage. Ne? Du musst sehr fokussiert sein und halt, weil wir halt immer diese Probleme haben, wenn Gegner tief steht und wir müssen... kreativ sein, intelligent sein und eine Idee bringen. Bis auf Banish kenne ich keinen, der einen Überraschungsmoment aus dem Nichts hat. Ja, alle anderen sind irgendwie auch einschätzbar, wie sie spielen werden. Außer mit hoher Dynamik. Ja, dass da nichts dabei, was keiner noch gesehen hat, oder irgendeine Spielidee oder eine Kreativität, wo du sagst, boah, das ist aber dann den hergeholt. Das ist halt bei uns nicht. Bei Banish sicherlich, aber der war jetzt krank. Mal sehen, ob er vielleicht da mal eine Chance sieht oder mal was verändert. Wir werden es sehen.
Dann bleibt uns am Ende noch zu sagen, das Hauptstadtderby, ihr geht auf Reisen. Jo. Seit morgen mit Dirk Walstorff zu Gast beim Rot-Weißen Salon. Morgen Abend um 19 Uhr im Altstadttheater Köpenick. Gastgeber ist Fotograf, Autor und Journalist Matthias Koch. 19 Uhr geht's los. Wir versuchen im Audiobereich, liebe Freunde, am Mittwoch nochmal so einen kleinen Highlight-Schnipsel da entsprechend rauszuschneiden. Für Beke wird es ein Heimspiel. Axel, für dich,
naja. Mutig, ja. Aber er hat ja auch eine Union-Sippe, ne? Aber auswärts ist am stärksten, hat er vorhin gesagt.
Ich liebe Auswärtsspiele. Wie hat Olli Kahn gesagt, wenn alle, was brüllen die denn? Kahn, du,
all sowas.
Super, wunderbar. Ich möchte beschimpft werden morgen.
Ich bin sehr gespannt auf den Auftritt der beiden mit Dirk Walstorff. Der ist nächsten Montag dann wieder da. Jungs, herzlichen Dank
Jakob, für eure Zeit. Wir haben zu danken wieder. Großartig mit dir.
Jakob, eine halbe Stunde zu spät. Also war es irgendwie Technik nicht geklappt. Aber okay, wir verzeihen dir.
Normalerweise Matt Eagle nächsten Montag, ne? Oh, groß Matt Eagle. Also, ciao, tschüss. Dank.
Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube. ARD